meine Windel-Herr-Jahr, seit über 300 Jahr. Wir kennen keine Herr-Jahr, und wären wir auf den Kopf. Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns gibt keiner der Erste.
So, herzlich willkommen im neuen Jahr 2024. Wenn ich richtig rechne, ist das jetzt dann schon das dritte oder vierte Jeder ein Ferschtjahr? Ja, vergessen, ich bin schon alt und sogar älter als der Gast, den ich hier heute habe, aber gemeinsam widmen wir uns hier, widmen wir uns einem Thema, was in die tiefe Vergangenheit von uns beiden, beziehungsweise mir nicht so richtig, aber bei Marco halt schon reinspielt und ja, was auch sicherlich viele neu wieder erinnern werden, wobei wir reden ja über die 80er Jahre und wenn ich richtig in Erinnerung habe, dann war es Falco, der gesagt hat, wer sich an die 80er erinnern kann, der hat sie nicht erlebt. Aber du erinnerst dich, ja?
Ich erinnere mich ganz knapp. Ich bin auch nur knapp jünger als du, Rainer. Ich kann mich noch so ein bisschen an die 80er Jahre erinnern. Ich kann mich auch noch so ein bisschen an Neuwied erinnern. Ich bin ja schon längere Zeit weg, komme immer mal wieder, allerdings in längeren Abständen. Und bin gerade durch den Raiffeisenring gefahren und wusste, hier war ich schon mal.
Ja, ja, der verändert sich ja so wahnsinnig auch nicht. Und das ist, finde ich, ganz interessant. Ab und zu sieht man ja so alte Fotos aus den 60er Jahren, als das als innovatives Projekt gebaut wurde. Und ja, die Bäume sind höher geworden, aber ansonsten erkennt man das alles immer noch ziemlich genauso wieder. Marco Laufenberg ist jemand, den hat mir... Als ich hiermit angefangen habe, ich guck's dann nachher mal nach, wann das war. Ich meine, es müsste eigentlich 20 gewesen sein und dann sind wir tatsächlich im vierten Jahr. Aber das jetzt mal hinten angestellt. Als ich damals Peter Dümmler, in dessen schönem Studio wir heute hier wieder aufnehmen, als ich den gefragt habe, wen könnte man oder sollte man denn da mal vors Mikrofon zerren, da hat er sofort einen Namen genannt und das war deiner.
Ja.
Und jetzt ist es aber so, wie du sagtest, du lebst hier nicht mehr, kommst nur ab und zu mal gucken, sodass ich gefunden habe, naja, es soll ja eigentlich um aktuelle Neuwieder gehen und da hat sich nie der richtige Anlass gefunden und jetzt ist er da.
Ja.
Und der ist sowas von da.
Der ist definitiv und, da, ja.
Also ehe wir jetzt alle hier auf die Folter spannen, erklär doch mal ganz kurz, was der Anlass ist.
Ja, also generell zu mir kann ich einfach sagen, ich bin in dem Sinne, das muss ich ganz offen sagen, ich bin kein gebürtiger Neuwieder. Ich bin
nicht mal da.
Ich bin also in Bremen geboren und bin dann als Kind, als kleiner Junge oder als Mox, wie man dann in Bremen sagen würde, nach Neuwied gekommen.
Wie alt warst du da etwa?
Da war ich ziemlich genau 10 Jahre alt.
Ah ja.
Kann sein, dass ich noch 9 war und dann 10 geworden bin, aber das war so nach dem dritten Schuljahr und haben am Anfang in Feldkirchen gewohnt auf der Ehrlicher Straße, 33, siehst du, das weiß ich noch, aber auch nicht wahnsinnig lange, dann sind wir auf dem Heddesdorfer Berg gezogen.
Und wie kam es, hattest du dich hier verliebt oder
was? Nee, mein Papa war Soldat und mein Vater kommt ursprünglich aus dem Rheinland und der ist dann irgendwann mal zur See gefahren, hat meine Mama da kennengelernt und zack war der kleine Marco auch schon da. Dann ist er sesshaft geworden und zur Bundeswehr gegangen. Und bei der Bundeswehr, wenn du Berufssoldat bist, wirst du irgendwann versetzt. Und dann hat irgendein schlauer Mensch gesagt, Mensch, den versetzen wir ins Rheinland. Der kommt doch aus dem Rheinland. Und so ist mein Vater dann zu den Flupis hier in der General-Henke-Kaserne, in der jetzt ehemaligen General-Henke-Kaserne.
Ja, jetzt nicht mehr existieren.
Genau, war also dann einer, der war in der letzten Kompanie der Flusspioniere hier in Neuwied. Und so bin ich dann quasi Neuwieder geworden. Ich finde das halt wichtig, das zu sagen, dass ich kein gebürtiger Neuwieder bin, aber habe natürlich eine unfassbar wichtige Zeit hier verbracht, nämlich meine Jugend, die Adoleszenz und einfach so die Jahre, die halt wirklich prägen.
Ja, jetzt hast du ausgelassen, was der Anlass für unser Gespräch ist, aber da kommen wir dann gleich noch drauf. Jetzt lassen wir das Geheimnis auch noch ein bisschen. Kannst du dich erinnern, also mit 9, 10, da, also nicht 19, sondern 9 oder 10, da kriegt man ja schon das ein oder andere mit und erinnert sich nachher auch noch dran. Kannst du dich erinnern, wie das für dich war, als du damals zum ersten Mal hier hingekommen bist?
Ja, ich kann mich sehr gut dran erinnern. Also einige Sachen sind mir wirklich noch im Kopf, als wäre es gestern gewesen. Auch einige Menschen, einige Situationen. Ich weiß zum Beispiel, dass ganz wichtig war, ich war ja Werder Bremen-Fan natürlich. Mhm. Und damit war ich sofort ein Außenseiter. Denn hier war man natürlich FC Köln-Fan. Ich habe da tatsächlich letzte Woche als Vorbereitung auch drüber nachgedacht. Es gab auch ein paar Borussia Mönchengladbach-Fans auf dem Schulhof, das weiß ich noch. Und das waren
ich hätte jetzt gedacht, dass Kaiserslautern hier auch so, zumindest vom Bundesland her ein Thema war.
Also bei uns, ich habe das nicht mehr im Kopf, also wahrscheinlich schon, aber in meiner Schulklasse dann nicht. Das waren so die ersten Berührungen. Ich habe natürlich auch ein bisschen anders gesprochen, ich habe geschnackt. Ne? Mhm. Wobei dann so das Neuwieder Platz vielleicht nicht, aber der Neuwieder Akzent kam dann, wenn ich mir so alte Videos anschaue, dann höre ich das auch, der kam dann letztendlich nach ein paar Jahren ganz automatisch dazu. Ich kann mich an sehr viele Dinge aus dieser Zeit erinnern. Das sind ja natürlich Begegnungen mit Menschen, auch wirklich schöne Sachen, natürlich auch ein paar Sachen, die nicht so schön sind und halt auch so die Plätze, an denen man damals abgehangen hat. Also die Älteren, die jetzt zuhören, also ich sag mal grob in unserem Alter, werden sich dran erinnern, das Lappeloch, da habe ich natürlich auch, da habe ich auch mal mit einer Band gespielt und das sind Bilder, die habe ich im Kopf und vom Brustolon, den es noch gibt, dieses Eiscafé, dieses Wasserparadies da, was dann an den Füßen der Fahnenstange endete, das sind alles sehr, sehr lebhafte Erinnerungen. Und das hat sich eingebrannt. Also das gehört zu mir und meinem Leben.
Ja. Und so insgesamt, also Bremen ist ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist ein Tick größer als Neuwied. Und wie ist das so, für wenn man als noch nicht mal Jugendlicher dann aus der großen Stadt in die nicht ganz so große kommt? Wie hat sich das angefühlt?
Also zu dem Zeitpunkt war es wahrscheinlich ein bisschen komisch. Ich wurde natürlich nach dem dritten Schuljahr einfach aus meiner Umgebung gerissen und aus meinem Freundeskreis. Im Nachhinein betrachtet ist das aber das Beste, was mir passieren konnte. Denn Bremen ist natürlich eine große Stadt und ich habe dazu, muss man ganz sachlich sagen, ich habe in der Middelburger Straße gewohnt, das ist Bremen-Huchting. Das kennen ist vielleicht vielen ein Begriff. Da gibt es auch vom Herrn Lehmann ein ganz gutes Buch hier, so Richtung Neue Fahr. Das sind also Viertel, wenn du da heute lang gehst. Ich bin auch irgendwann noch mal durchgefahren. Also wer weiß, was aus mir geworden wäre, wenn ich da geblieben wäre. Also wir haben da schon, ich will nicht sagen im Ghetto, aber das war schon ein wildes Pflaster. Damals halt noch nicht so wild, ist aber dann ein sehr wildes Pflaster geworden. Das war für mich schon gut und wichtig, hier behütet in der Kleinstadt in Anführungszeichen aufzuwachsen und ja, mich zu sozialisieren. Also ich kann da eigentlich nichts Nachteiliges dran sehen.
Ja. Und das heißt, noch ein bisschen Grundschule hier und dann auf die weiterführende Schule.
Genau, ich habe ein Jahr Grundschule gemacht in Feldkirchen. Ein ganz, ganz großes Manko war, dass man in Bremen im vierten Schuljahr Noten lesen lernte, also Musik Noten lesen lernte und in Neuwied im dritten Schuljahr. Das heißt, ich habe niemals in meinem Leben Noten lesen gelernt, was mir dann relativ bald schon halt irgendwie gefehlt hat. Weil ich halt relativ bald schon merkte, dass die Musik in meinem Leben eine sehr wichtige Rolle spielen würde. Und das war eine Sache, die, also es tut mir heute noch weh halt eigentlich, kann man so sagen. Und dann bin ich nach dem vierten Schuljahr aufs Werner-Heisenberg-Gymnasium gegangen und habe da auch mein Abitur gemacht 1990.
Und ich finde es immer ganz interessant, wenn ich zurückdenke, also ich war bei der Konkurrenz oder bei einem Mitbewerbergymnasium, das war damals irgendwie kein großes Thema, so, da wurde man irgendwo angemeldet. Ich hatte auch immer den Eindruck, es hing ein bisschen damit zusammen, wo man wohnte, so gewisse Orte hatten dann eher einen Bezug zur einen Schule und die anderen zur anderen. Ich habe immer viele, die von der anderen Rheinseite kamen, sind so tendenziell aufs Heisenberg gegangen. So wie das heute ist, dass Eltern sich da 20 Schulen angucken und die beste aussuchen. Damals ist man einfach irgendwo hingegangen, oder?
Ja, ich glaube auch meine Eltern haben mich einfach irgendwo angemeldet. Die waren aber, muss man dazu sagen, ich bin auch der Erste in unserer Familie. Also was jetzt meine ganzen Onkels und das sind relativ viele angeht, der Erste, der Abitur gemacht hat. Die waren, glaube ich, einfach nur happy, dass es sein könnte, dass aus dem Jungen irgendwas wird, und haben mich da irgendwo angemeldet. Die wären niemals auf die Idee gekommen, da zu gucken, was ist denn das für eine Schule. Hatte ganz offensichtlich solide Wände, hatte ein Dach drüber und war zu erreichen. Also war klar, der Junge geht dahin. Das war soweit in Ordnung.
Und ja, du hast es schon angedeutet, das Thema Musik war dann ein wichtiges. Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Wann ging es damit los?
Also mit der Musik an sich ging es tatsächlich um meinen 10. Geburtstag rum los. Also ungefähr die Zeit rum, wo ich nach Neuwied gekommen bin. Da habe ich mir meine vom Taschengeld, und ich glaube, da die Oma hat mir dann auch irgendwie mal 10 Mark oder sowas zugesteckt oder auch mal 20. Und ich meine, die hatte mir 20 Mark zum Geburtstag geschenkt, und ich habe mir dann meine erste LP gekauft. Das war Pink Floyd, The Wall. Hm. Und die habe ich auch immer noch. Das ist der Grundstein meines Plattenschranks. Also ich habe im Haus, in dem ich jetzt wohne, ein Musikzimmer. Da sind so, ich weiß es nicht genau, um die 10.000 Tonträger drin. Und ich kann dir ganz genau, ich weiß, an welche Stelle ich in den Schrank gehen muss und diese Platte rausziehen muss. Ich kenne auch jeden Knackser, die springt auch an einer Stelle. Das war so der Grundstein.
Weißt du noch, wo du die gekauft hast?
Das kann ich dir nicht mehr sagen. Also ich würde jetzt gerne aus Nostalgiegründen sagen, in der Rille, die eigentlich bis zum Schluss so an der Markise ein kleines Schild gehabt haben müssten, Gold, irgendwie wo drauf stand, danke Marco, weil ich glaube, ich habe in die Rille so viel Geld getragen wie wenige andere in Neuwied oder vielleicht auch im Sound. Da habe ich dann den Rest meines Geldes hingetragen. Das kann ich dir gar nicht ganz genau sagen. Es kann auch sein, dass das in Bremen bei der Oma war. Auf jeden Fall ist das meine erste Platte, und das war der Grundstock meiner Musikleidenschaft.
Ja.
Und dann stellte sich relativ schnell heraus, der Marco hat eine schöne Stimme, wie der Musiklehrer dann sagte, kann aber keine Noten lesen. Und ich habe dann direkt im vierten Schuljahr einen Freund gehabt, Frank Löhr in Feldkirchen. Der hat dann versucht, mir das beizubringen.
Mhm.
Das war damals schon so, vielleicht sagt der Name auch dem einen oder anderen Zuhörer etwas schon. Es war damals so, dass Frank halt, ich kann mich erinnern, der hat dann so Geburtstagsfeiern, also 10., 11., 12. Geburtstag, hat er dann Popmusik-Songs auf seiner Verfieser-Orgel nachgespielt.
Mhm.
Das heißt, er hat sich das Lied einmal angehört und dann hat er es gespielt, also irgendwas von, was da gerade aktuell war, aber sage ich jetzt mal. Und der Frank war halt damals schon ein Wunderkind. Der hat ein absolutes Gehör gehabt und konnte alles, hat alles musikalisch sofort begriffen. Und mit dem hatte ich mich, also es war einer der ersten, die ich hier kennengelernt habe, mit dem hatte ich mich angefreundet. Der Unterschied zwischen uns war, ich war sehr interessiert, aber konnte nichts. Und der Frank, war vom ersten Moment an ein fantastischer Musiker, schon mit 10 Jahren.
Ja. Und der hat dann, du sprachst davon, dass er versucht hat, dir das mit den Noten beizubringen. Ist es beim Versuch geblieben, oder?
Ja, das ist beim Versuch geblieben. Naja gut, ich kann mir jetzt, wenn ich Noten sehe, ich weiß schon, okay, das wird höher oder sowas. Ich habe dann auch im Chor gesungen. Mein Musiklehrer hat das auch wirklich gut erkannt. Hermann Werner Pollmann, wenn es ihn noch gibt, Polly, und du das hören solltest, schöne Grüße. Also er hat schon gemerkt, der Markus engagiert, und man kann das nicht bestrafen, das Engagement, man muss das belohnen. Ich habe immer eine 2 in Musik gehabt, obwohl ich keine Noten lesen konnte, und es ist jetzt verjährt, aber es gab immer einen Moment, wenn wir so eine Arbeit geschrieben haben, eine Überprüfung, dann hat der Polly die Tafel gewischt, und dann habe ich beim Frank abgeguckt. Und der Polly wusste, der Marco ist nicht doof, er wird jetzt nicht perfekt alles abschreiben. Er wird ein paar Fehler reinmachen, damit ich ihm keine 1 geben kann. Und so hat sich mein Engagement, also musizieren, praktische Dinge machen, singen, im Chor singen, Theater gehen und sowas, hat sich dann letztendlich auch in einer guten Note manifestiert, die ich mir halt eben nicht durch so einen Test, wo ich einfach nicht bestehen konnte, versaut habe. Da bin ich dem Polly auch heute wirklich noch für dankbar, weil das einfach ein guter Lehrer war, weil der erkannt hat, der Junge hat Interesse, hat Talent, keine Ahnung was. Ihm fehlt halt nur ein bisschen was. Ja. Und ich war auch ein bisschen faul, das noch zu lernen, gebe ich ja zu.
Und das heißt aber, also ich meine, so deine musikalischen Interessen, wenn du sagst, erste Platte Pink Floyd, das ist ja jetzt nicht unbedingt das, was man damals im Musikunterricht dann auch durchgenommen hat. Und also so wie ich mich erinnere, ich habe mit selbst musizieren, also ich habe mal 2 Stunden versucht, Gitarre zu lernen, hab's dann wohlweislich wieder sein gelassen und da hat sich auch nie irgendwie was dran getan. Nichtsdestotrotz habe ich immer gerne und viel Musik gehört und da ja zumindest zum Teil auch so eine winzige Expertise entwickelt. Aber den Musikunterricht fand ich natürlich ganz furchtbar, weil da ja nicht so, man hat eben Rock und Pop und sowas gehört. Das fand ja, wenn das dann in der Schule mal stattfand, dann fanden wir das auch so halb cool, weil das war ja dann auch so ein alter Lehrer, der das da gemacht hat. Aber so insgesamt, was so, ich habe das als 2 völlig getrennte Welten wahrgenommen. Also zum einen so dieses, wo da alles aufgeschrieben wird und das in Richtung Klassik geht und so weiter. Und dann das, was für meine Erlebniswelt die Musik war. Diese Differenzierung gab es dann bei dir nicht so. Du fandst die Musikunterricht durchaus auch gut.
Nein, also die Differenzierung gab es schon. Also es war natürlich ganz klar, zu Hause war es die Rockmusik und das war von Anfang an dann so Sachen, die ganzen alten Bands, also wie gesagt, Pink Floyd, erste LP, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass meine erste LP dann auch echt ein Meisterwerk ist und mich auch, das ein Werk, das mich mein ganzes Leben begleitet. Also mittlerweile mehrfach live gesehen und die Neuauflagen sozusagen. Und oder 1990 am Potsdamer Platz ist das aufgeführt worden, ja. Nachdem die Mauer gefallen ist. Da stand ich mit meinem Papa und einem alten Schulfreund hier aus Neuwied, 2 alten Schulfreunde und haben dieses Spektakel da mit 500.000 anderen Leuten gesehen. Wir haben halt wirklich einen guten Lehrer gehabt. Der Polly hat natürlich die Sachen gemacht, die er machen musste. Ne? Also ich sag jetzt mal Bach, Beethoven, Mozart und diese ganzen anderen Geschichten, die für mich natürlich ein bisschen dröge waren. Heute sehe ich das auch ein bisschen anders, ja, wo ich mich einfach intensiver mit Musik beschäftige und irgendwann auch gemerkt habe, was ich an klassischer Musik, was mir an klassischer Musik gefällt oder in bestimmten Situationen, wie die mich begleiten kann, sage ich mal. Aber als Junge wolltest du das natürlich nicht. Und der Polly hat uns, der hat immer mal wieder, ich kann mich erinnern, der hat dann auch, der kam so mit Jazz-Sachen an. Da war ich auch noch nicht wirklich interessiert, sieht heute auch anders aus. Aber der hat dann mal irgendeine Elvis-Nummer ins Repertoire gebracht. Mhm. Oder hat das Ganze schon versucht, ein bisschen poppiger aufzuziehen, weil er gemerkt hat, und das macht einen guten Pädagogen aus, er hat uns so natürlich erreicht. Er hat nicht nur den Frank erreicht, der natürlich einfach, der hat ja auch immer in Gottesdiensten gespielt in der Kirche, der überall, ich habe mit dem als Schülersprecher nachher Klavierabende veranstaltet mit klassischer Musik. Ja. Und für den war natürlich die klassische Musik ganz einfach das Leben. Er hat aber auch Interesse gehabt an der modernen Musik, weil er einfach generell Interesse an Musik jeglicher Art hat. Und das endete dann, ich kann mich sehr gut erinnern, dass Frank und ich, wir haben mal bei so einem Weihnachtsgottesdienst ein Lied von Konstantin Wecker gespielt. Also ich habe es gesungen, Frank hat mich begleitet. Es weihnachtet schwer, heißt dieses Lied. Es ist wieder soweit, es weihnachtet schwer, die Dekorateure arbeiten sehr. Irgendwie sowas ging der Text. Also es war eine Konsumkritik, sage ich mal. Und ich bin mir nicht sicher, ich glaube aber Konstantin Wecker ist auch immer Atheist gewesen, meine ich.
Würde mich überraschen, wenn nicht.
Ne, habe ich jetzt so im Kopf. Und es war in Ordnung, dass wir das machten, dass wir also so eine halb populäre, das war jetzt auch keine Popmusik, aber eine halb populäre Musik in so eine Schulaufführung bringen und das dann auch noch mit einer Konsumkritik in einen Weihnachtsgottesdienst. Und das wurde von guten Pädagogen abgesegnet. Also ich habe da schon Glück gehabt, dass ich dann am Heisenberg-Gymnasium auch tatsächlich ein paar Leute im Kollegium hatte, die einfach wussten, wie man pädagogisch anpackt und junge Menschen auf den richtigen Weg bringt.
Ja, also ich habe auch aus dieser Zeit in Erinnerung, hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass ich oft so eine Neigung hatte, wie lautet dieser Satz so schön, überall ist es besser, wo wir nicht sind. Ich fand natürlich das andere Gymnasium das viel coolere.
Habe ich schon öfters gehört.
Ja, ich glaube, das ging zum Teil auch andersrum. Und aber ja, da war ja damals auch kulturell so einiges los. Also ich erinnere mich eben an wirklich großartige Abende damals mit mit der Theater AG, wo halt auch dann mit auch musikalischer Unterstützung, wo ja, so Musicals und sowas gemacht wurden, wo man schon sagen muss, das ist deutlich über dem, was üblicherweise so auf Schülerlevel gemacht wird, gewesen damals.
Man muss bedenken, eben damals, man muss bedenken, also ich habe Theater AG und so Sachen auch gemacht. Wir haben zum Beispiel Orpheus in der Unterwelt gespielt, in der wirklich verrückten Inszenierung, und das sowas muss von der Jacques Offenbach Stiftung abgenommen werden. Und wir haben diese ganzen Charaktere, wenn man sich überlegt, der Offenbach Stoff ist ja im Prinzip schon eine Karikatur des alten Stoffes, und wir haben das Ganze nochmal in die Neuzeit gebracht. Das heißt, wir haben da Comicfiguren draus gemacht. So, und dann kam ein cleverer Lehrer auf die Idee, ich hatte damals schon lange Haare, da war ich 88 muss das gewesen sein, da kam ein cleverer Lehrer auf die Idee, wir fragen den Laufenberg, ob der Werner spielt, diese Brösel-Werner-Comicfigur, die mit einer Pulle Bier rumläuft und den ganzen Tag leicht angeschickert ist.
Ja. Passt ja dann auch, wenn du ein bisschen norddeutschen Akzent da rein.
Ja, ich hab Aristeus gespielt, als den Hippie-Typen da, der die Eurydike entführt in die Unterwelt, als Werner verkleidet, also mit meiner Originalfrisur, vollem langem Haar damals schon und zerrissenen Klamotten und so weiter. Und wir haben das Ganze nachher tatsächlich in der, wie heißt die in Andernach, die große Halle, Mittelrheinhalle oder sowas?
Wir haben es vor 2000
Leuten. An der Rheinseite war ich noch nie. Ich war da auch nur selten, wir sind verpflichtet worden. Also wir haben es vor 2000 Leuten ohne eine Beschallungsanlage gespielt. Das kann man sich heute nicht vorstellen. Und das ist eine Opera Buffa, also eine im weitesten Sinne Operette sozusagen. Das heißt, wir haben es mit Schulorchester, mit Schulchor und dann Solostimmen vor 2000 Leuten ohne Beschallung. Wenn du mich heute fragen würdest, ich mache beruflich, stehe ich vor Leuten. Ja. Trittst du vor 2000 Leuten auf? Sag ich, ja, klar, gerne. Machst du das auch ohne Beschallungsanlage? Da weiß ich nicht, welchen Mittelfinger ich dir zuerst zeigen soll.
Würde man erst mal sagen, das geht doch gar nicht.
Ja, ja, klar, natürlich. Das haben wir damals gemacht. Das war schon irre. Und da war immer sehr viel Engagement. Und das hat mir dann auch geholfen im weiteren musikalischen Weg. Denn ich habe irgendwann gemerkt, naja, Rockmusik ist jetzt schon so mein Ding. Da gab es ja auch Vorbilder, die man dann hat. Das waren damals dann so Leute wie, was weiß ich, Bruce Springsteen, die Beatles natürlich, die Rolling Stones und Bob Dylan und so Sachen. Und dann habe ich irgendwann den Martin, ich wohnte dann in Irlich schon, in der Karolingerstraße.
Und hast dich der Innenstadt ein bisschen angenähert, ja.
Genau. Ich bin dann immer ein oder zwei Stationen vor Martin in den Bus eingestiegen. Er hat auf dem Ebenfeld 2 gewohnt. Das ist direkt am Anfang des Ebenfeldes. Und das führt dann ja nach Richtung Feldkirchen raus. Und ich habe ganz hinten rechts in der Karolingerstraße gewohnt. So, und der Martin ging auf die Heinrich-Heine-Realschule. Wir sind im gleichen Schulbus gefahren und haben uns irgendwie kennengelernt. Und der Christoph Mechenich ist die Station davor eingestiegen. Der hat auch auf dem Ebenfeld auf der Ecke gewohnt. Ich weiß nicht, wie hieß die Straße, auf jeden Fall ein paar Meter weiter davor. So. Und Martin kam dann irgendwann, wir machen eine Band. Martin hatte einen Bass, der hat, ich glaube, 150 Mark gekostet oder sowas. Das war irgendwie so ein Fender Jazz-Bass-Kopie. Also der hatte ein echtes Instrument, ein eigenes Instrument. Und wir haben gesagt, wir machen eine Band. Dann saßen wir bei ihm im Wohnzimmer und dann haben wir so versucht, Songs nachzuspielen. Rockmusik-Songs unserer
Aber was hattet ihr, also wenn du diesen Bass so betonst, auf irgendwas müsst ihr dann auch gespielt haben, der Rest
von euch? Naja, also für mich war klar, ich werde singen, weil wenn du nichts kannst, dann singst du halt.
Geht immer.
Das geht immer. der Christoph wollte Gitarre spielen. Ich glaube, der hatte da noch, am Anfang hatte der noch keine eigene Gitarre, der hat sich dann auch immer irgendwo eine Gitarre geliehen. Dann war noch der Heiko mit dabei, der wollte auch mitmachen, konnte aber auch nichts. Der ist dann, glaube ich, irgendwie durchs Raster gefahren. Und mein Nachbar, der René, der konnte auch Gitarre spielen. Der hatte auch noch keine eigene Gitarre. Der hat dann etwas später so eine schwarze Gitarre sich gekauft. So, und dann saßen wir bei Martin im Wohnzimmer und haben halt im Prinzip, naja, was haben wir halt, Rocking All Over the World und Sachen.
Das klingt so, als ob man das relativ schnell hinkriegt.
Alles, oder? Was maximal 3 Akkorde hatte, haben wir halt dann bei Martin im Wohnzimmer gespielt. Seine Eltern müssen so unfassbar gelitten haben. Und dann hat der Martin halt irgendwann einen Song komponiert, einen eigenen Song, weil es war von Anfang an klar, wir müssen natürlich, wir wollten ja Weltstars werden, wir wollten die Stadt Neuwied mindestens mal republikweit, aber eigentlich weltweit vertreten. Also Martin und ich haben uns auch als als Lennon McCartney oder Jagger Richards gesehen. Ich habe lustigerweise tatsächlich mit Mick Jagger zusammen Geburtstag und Martin hat mit dem Bassisten, mit Bill Wyman, dem Bassisten der Rolling Stones, zusammen Geburtstag. Und
gut,
da habe ich gesagt, das ist ein Zeichen. Das ist ganz klar ein Zeichen. Und dann kam Martin an und hat den ersten eigenen Song in petto gehabt. Dachte, ich habe einen Song geschrieben und das war der Mülltonnenblues.
Okay. Und das war jetzt so, wo befinden wir uns jetzt so ungefähr?
Das ist ziemlich genau Anfang 1986.
Mhm. Also wann diese... Also das heißt, ihr seid aber da vorher, ihr habt auch schon Auftritte gehabt? Oder
das war wirklich, also vorher
war... Im Wohnzimmer ein bisschen geschrammelt und mal probiert und...
Genau, also wir haben also im Prinzip, dieser Song ist eigentlich dann im Wohnzimmer oder in Martins Loch, wie er das liebevoll immer nennt, das war so im Keller, sein Jugendzimmer quasi. Da ist das so entstanden. Martin hat diesen Mülltonnenblues geschrieben, es war klar, es darf nicht mehr als irgendwie drei Akkorde haben und muss halt ganz einfach sein. Und dann haben wir, es gibt tatsächlich so eine Wohnzimmeraufnahme. Dann saßen wir da halt und haben halt stundenlang den Mülltonnenblues, dann haben wir dann nochmal Rocking All Over the World und dann nochmal Mighty Quinn und alles, was irgendwie vermeintlich einfach zu spielen war, haben wir dann halt nachgespielt und fanden uns unfassbar gut.
Ja,
war man natürlich nicht, aber...
Aber habt ihr denn trotzdem noch den einen oder anderen überzeugen können davon, dass ihr was könnt? Also ihr seid dann auch schon aufgetreten, oder?
Naja, also das Schöne ist ja, in dem Alter hast du ja Freunde, die das dann halt irgendwie cool finden. Und wir hatten, glaube ich, Fans, bevor wir den ersten Auftritt hatten. Und der erste Auftritt, und da komme ich dann wieder zurück zum WAG, der erste Auftritt war tatsächlich am 13. August 1986, also so ungefähr ein halbes Jahr nach der Bandgründung, da haben wir im WAG in der Aula gespielt.
Das ist ja faszinierend. Also musstest du das nachgucken oder hat sich dieser Termin so eingebrannt, dass du es nicht vergessen
Der hat wirst? Sich tatsächlich eingebrannt. Es gibt zwei Fotos von dem Auftritt und wir haben einen Tag vorher in der Aula geprobt. Das Problem war tatsächlich, dass wir A, keinen wirklichen Proberaum hatten. Wir hingen ja bei Martins Eltern im Wohnzimmer. B hatten wir auch teilweise keine eigenen Instrumente und C hatten wir noch keinen Schlagzeuger. Mhm. Und eine Rockband ohne Schlagzeuger ist schon doof.
Ja.
So, schwierig. Und dann hat sich der Enno, das war ein Freund von mir halt eigentlich, hat mit dem Handball gespielt, schon vorher, Enno ging auch aufs WRG, der konnte Schlagzeug spielen. Und dann hat er gesagt, ja, ich spiele mit bei dem Auftritt. Der hatte also schon so in diversen anderen Bands gespielt. Und dann hat er gesagt, ich unterstütze euch, ich spiele mit. Und hat auf dem Schulschlagzeug, es gab im WRG ein Schulschlagzeug, mit zwei so Bongos, weiß noch ganz genau. Die gab es zu meinem Abi noch, die haben wir nämlich für die Abi-Väter ausgeliehen. Und dann haben wir diesen Auftritt gespielt. Und da gibt's Fotos von, also die Aula war voll, da waren bestimmt 300 Leute. Und wir haben eine halbe Stunde ungefähr gespielt. Und hatten...
Dreimal Rockin' All Over the World?
Oder nee, wir haben
schon genügend Material für eine halbe Stunde gehabt?
Naja, also wir haben halt... Also das Lustige, was ich jetzt tatsächlich noch gar nicht erzählt habe, war, wir hatten ja nicht nur keinen Schlagzeuger, nicht nur keine eigenen Instrumente, sondern uns fehlte natürlich auch ein Keyboarder. Und ich habe dann einfach den Frank... Der hat damals wirklich der hat zu dem Zeitpunkt Jugend musiziert und sowas gewonnen und hat halt immer natürlich seine klassische Musik und sowas gemacht und war sehr engagiert und überall engagiert. Hab den Frank gefragt, machst du mit? Das war ja mein Freund. Und hat der Frank gesagt, ja, okay, mach ich mit. Und es ist eigentlich grandios, weil wir haben dann einen Song meiner tatsächlich seitdem absoluten Lieblingsband, Jethro Tull, wo ich die Musiker kenne und mittlerweile und bei Veröffentlichungen mithelfe und sowas. Den berühmtesten Song von denen haben wir gespielt, Locomotive Breath. Das fängt an, hört euch das
an. Hättet ihr aber, wenn ich das nicht ganz falsch in Erinnerung habe, dann hättet ihr auch noch irgendwo eine Querflöte euch hier besorgen müssen, oder?
Ja, dieser Song fängt mit einem Klavierintro an und wenn man sich das anhört, es gibt aus dem Herbst 1986 Aufnahmen, man hört also ein perfekt gespieltes Klavier.
Ja.
Und dann setzt die Band ein. Das ist unfassbar lustig. Das Querflöten-Solo, was da nach der zweiten Strophe kommt, hat der Frank dann immer auf dem Keyboard halt gespielt.
Ah.
Aber wir hatten den Frank an Bord und waren...
Der hat euch alle ein bisschen nach oben gezogen, oder?
Ja, klar, der hat uns nach oben gezogen. Ich fand das auch wirklich, also ich finde es heute noch geil, dass er damals mitgemacht hat. Es gab mal einen sehr, sehr schönen Artikel in der Rheinzeitung damals über Frank. Da stand dann drin, manchmal hat Frank auch Bock auf Rock.
Mhm.
Also und dann im letzten Absatz stand dann, dass er dann mit Zaffert Bebelbrock, so hieß die Band, auch mit Zaffert Bebelbrocks Rockkonzerte spielt. Naja, und das war, also am Anfang war es, müssen wir nicht drüber reden, war das halt schon aus heutiger Sicht sehr, sehr dilettantisch. Wir haben dann nach unserem ersten Auftritt tatsächlich einen Schlagzeuger bekommen, den Volker, der wohnte auch in Feldkirchen. Und mein Vater hat sich dann bereit erklärt, ihr könnt bei uns im Hobbyraum proben. Muss man sich so vorstellen, wir haben in so einem Corzilius-Reihenhaus gewohnt in Feldkirchen, also mal so fünf Reihenhäuser in einer Reihe, und dann haben wir unten im Hobbykeller in so einem 16 Quadratmeter Raum haben wir mit Schlagzeug, ich habe am Anfang über einen Bassverstärker gesungen, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie das geklungen hat.
Hm.
Und mit zwei Gitarren, mittlerweile hatten die Jungs dann beide eigene Gitarren, wenn ich mich recht erinnere. Und Martin hat auch so einen ganz komischen Bassverstärker noch gehabt, der war eigentlich nur laut, glaube ich. Und kannst du dir vorstellen, die ganze Nachbarschaft, also die Häuser müssen vibriert haben. Und Vater hat uns das erlaubt. Mein Vater ist schon echt, war damals ein cooler Typ, ist er immer noch. Und das Geile war, die Nachbarn konnten nicht viel sagen, weil der eine Nachbarsjunge spielte ja bei uns Gitarre. Und so haben wir dann bei uns im Keller geprobt und wurden dann tatsächlich auch besser.
Ja.
Man muss ja bedenken, wie alt wir waren. Wir waren 16.
Ja.
Und haben eigentlich von null angefangen. Und so in den nächsten 3-4 Jahren wurden wir auf jeden Fall mal besser.
Und du hast jetzt den Namen schon verraten. Wie seid ihr da drauf gekommen? Also wo er herkommt, ist vielleicht auch nicht jedem klar, aber... Ich bin da gar nicht so ein Experte, aber hatte ich schon oft genug gehört, dass ich gleich die richtige Assoziation da hatte. Wie ist die bei euch entstanden?
Ja, also Zaffert Bebelbrocks ist die, oder Zaffert Bebelbrocks müsste man eigentlich sagen. Wir haben es dann halt Zaffert Bebelbrocks genannt, also einfach deutsch ausgesprochen, ist die Hauptperson eigentlich in einer Trilogie in 5 Bänden, Per Anhalter durch die Galaxis, also ein Buch von Douglas Adams geschrieben, ist auch mittlerweile verfilmt worden, gibt auch mehrere Fernsehserien, Hörspiele und so weiter und so fort. Ich drücke das mal salopp aus, sehr skurrile Dinge, die da passieren. Also wer das kennt und wem du dann sagst, oder wenn du fragst, was ist die Frage auf die Antwort nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest, da hat ein Supercomputer 5 Millionen Jahre, glaube ich, dran gerechnet, und dann kommt das Ergebnis 42 raus. Und das haben wir uns damals um die Ohren geworfen. Also jüngere Menschen werden das nicht verstehen oder nicht wirklich verstehen.
Und ja, aber wer damals jung war, der und es nicht kennt, ja, das wäre schon ungewöhnlich.
Es kann schon viele, ja.
Ja.
Und das passte halt wirklich, passte echt ganz gut, diesen Namen zu wählen, weil wir waren so in aller Munde.
Ja.
Und haben uns dann da so in der Neuwieder Musikszene, die ich wirklich im Nachhinein betrachtet sehr, sehr agil gefunden oder aus heutiger Sicht sehr, sehr agil finde. Ich finde, Neuwied ging in den 80ern und auch in den 90ern gegen musiktechnisch wirklich sehr viel ab.
Ja.
Mit all möglichen Facetten. Und wir haben da so unseren kleinen Platz dann irgendwann erobert, haben aber so natürlich auch unsere eigene Fangemeinde mitgebracht. Also das waren natürlich alles Leute, die uns von der Schule her kannten.
Ja, aber so läuft das ja nun mal mit Schülerbands. Aber ihr habt dann schon auch geguckt, dass ihr regelmäßig zu Auftritten kommt und dass die auch nicht nur in den Schulen stattgefunden haben.
Genau, wir haben dann auch tatsächlich, ich kann mich an ein paar sehr schöne Sachen erinnern. Wir haben auf dem Rodenbacher Open Air gespielt. Das war damals eigentlich immer so das Highlight des Jahres. Da gab es halt zwei große Open Airs, das Rodenbacher Open Air auf dem Sportplatz. Und dann gab es noch das Rengsdorf auf dem Waldfestplatz, das Rock-and-Blues-Festival, da haben schon mehr Bands von außerhalb damals schon gespielt, und in Rodenbach immer sehr, sehr viele Neuwieder-Bands. Und ich kann mich wirklich an einige, auch das hat mich sozialisiert übrigens, ich kann mich an einige Sachen erinnern. Eines der ersten Konzerte, was ich jemals gesehen habe, war Twilight mit dem Kocher, Ralf Koch, der lebt auch noch in der Wie, das weiß ich. Mhm. Im Raiffeisenring in der Turnhalle, da war ich, muss ich 14 gewesen sein. Und ich stand also vor der Bühne und der hat so Jimi Hendrix und sowas gespielt. Also er hat wirklich verzerrte Gitarre. Ich war fasziniert. Also für mich war klar, ich will auch mal auf so einer Bühne stehen. Er hatte auch schon längere Haare und sowas. Ein Sweet Return natürlich, wo der Peter Dümmler damals auch mitgespielt hat, habe ich auch noch gesehen. Mit einer geilen Rockröhre. Dann Valerie Simmons, die auch noch musikalisch aktiv ist. Mhm. Da durften wir dann Vorband machen für so eine Art All-Star-Band, wo Valerie gesungen hat. Und das Jahr davor hatte Valerie auch in Rodenbach gespielt mit, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die Band hieß, mit irgendeiner anderen Band, Gasband, glaube ich. Und der René, also mein Nachbarsjunge, der auch Gitarre da bei uns gespielt hat, und ich, wir haben ja in Oerlich gewohnt, das war ja nicht weit entfernt vom Rodenbacher Sportplatz. Wir sind dahin und haben uns das angeguckt und wir waren noch 14 oder sowas. Wir hätten eigentlich, ich glaube, wir haben auch unseren Eltern gar nicht gesagt, dass wir da hingehen. Und wir hatten ganz große Augen und haben irgendwie gedacht, da möchten wir auch mal stehen, da möchten wir auch hin. Wir waren völlig fasziniert davon. Und 1988 haben wir dann da gespielt, ne, und haben da die Vorbank. Da gibt's ein Video von tatsächlich. Und da waren wir schon ganz gut.
Es ist schon verblüffend. Also ich habe ja meinen ersten Neuwied-Aufenthalt 1985 beendet, aber wo du diese Sachen jetzt erzählst, also die Namen, die es damals gab und eben die Anzahl an Auftrittsmöglichkeiten, das war ja auch die Zeit, wo es noch Sprudelbälle gab, auf denen auch live gespielt wurde und so, wenn man sich das heute vor Augen führt, wie viele Musiker es einerseits gab, also wie viele Leute, die einfach mit Band irgendwie spielen konnten und die dann auch tatsächlich Gelegenheit hatten zu spielen. Und wenn man das vergleicht, was da heute von übrig geblieben ist, also ich weiß, dass gelegentlich im Big House, in dem heutigen Jugendzentrum, da finden mal Konzerte auch mit jüngeren Bands statt, auch hier aus der Region. Ja, aber das ist gelegentlich und ab und zu und dann vielleicht mal mit 50 bis 100 Leuten, die da im Publikum sind. Da war das damals eigentlich eine extrem vielfältige und abwechslungsreiche Zeit.
Ja, vor allen Dingen, was ich so schön fand, was uns halt auch geprägt hatte, war, viele dieser Bands haben halt auch eigene Sachen gemacht. Mhm. Also jetzt überhaupt gar nicht in Coverbands. Ich habe auch hier in Neuwied jahrelang in Coverbands gespielt und habe das auch wirklich gerne gemacht. In den 90ern noch bis Ende der 90er eigentlich auch diese ganzen, ne, Sprudelball und Rodenbach und diverse andere Sachen. Das war alles cool. Aber als ich angefangen habe, Musik zu machen, ich bezeichne mich ja nicht als Musiker oder sowas, aber mich zu sozialisieren, waren diese Neuwieder Bands mit eigener Musik, die mich fasziniert haben, wo ich gesehen habe, okay, die sind also hingegangen, die haben das erarbeitet, die haben einen Song geschrieben, die Musik gemacht, die haben einen Text geschrieben, da gibt's auch super lustige Geschichten. Ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen mich mit einem Neuwieder Musiker unterhalten und habe so im Hinterkopf vielleicht mal einen Film darüber zu machen, über die Neuwieder Musikszene dieser Jahre. Da gibt's mir fällt eine unfassbar lustige Geschichte ein, dass der ich weiß nicht, ob ich die erzählen darf, ich erzähle sie trotzdem. Der Ralf Koch, der Kocher, den ich gerade schon erwähnt habe, der hat dann später eine Band gehabt, die hieß Windwalker. Und auch mit Musikern, mit denen ich dann auch eine Zeit lang Musik gemacht habe, mit unfassbar geilen eigenen Sachen, so Progressive Rock, so ein bisschen Rush-mäßig, so krumme Takte und sowas. Ich fand die Band immer geil. Und naja, der Gesang war bei denen nicht so wahnsinnig wichtig und die Texte schon gar nicht. Und es konnte keiner wirklich Englisch in dieser Band. Die haben aber Englisch gesungen. Mhm. So, das heißt, die haben einfach irgendwelche Wörter, ich sage jetzt mal, aus dem Telefonbuch genommen und haben die aneinandergereiht und hatten halt einen englischen Text, der keinen Sinn machte. Und der Kocher hat mal eine Story erzählt und ich musste ihn eigentlich mal vor eine Kamera zerren, und dass die halt in England gespielt haben. Ja. Und das ist schon anspruchsvolle Musik, die gemacht haben. Es ist halt eben nicht drei Akkorde und irgendwie ein Beat, sondern das ist schon vertrackte Sachen, die halt echt, also wo schon Leute Musik machen, die das wirklich richtig können und gute Musiker sind. Naja, die haben halt gegen in England gespielt und die Leute sind zusammengebrochen vor Lachen, weil sie diese Texte gehört haben, die halt einfach völlig sinnlos waren, die aber total ernst vorgetragen wurden. Und ich habe diese Story, vielleicht ist sie in meinem Kopf jetzt auch anders abgespeichert, aber ich habe diese Story halt irgendwie als eines der Highlights so in meinem Kopf. Und ändert halt, diese Geschichte ändert nichts an der Tatsache, dass da viele Leute großartig kreativ waren. Ja. Die halt nicht hingegangen sind. Klar, wir haben ja auch angefangen, Sachen zu covern. Das haben die Rolling Stones übrigens auch gemacht. Oder die Beatles. Aber für uns war klar, wir müssen halt auch eigene Sachen machen. Mhm. Und das haben wir dann zumindest versucht.
Ja, und dieser Prozess der Kreativität und die Art und Weise, wie man da arbeitet, das lässt sich ja auch alles irgendwie kaum beschreiben oder erklären. Und so absurd, wie du das gerade beschrieben hast, also ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit Musik und mit Künstlern beschäftigt, der wird diverse Sachen aufzählen können, die in diese Richtung gehen. Also ich erinnere mich jetzt spontan an eine Geschichte, wo ein Künstler für den anderen was schreiben sollte und der konnte aber auch die Sprache nicht so richtig und hat diesen Song dann bekommen und hat den als Weihnachtslied eingespielt, was aber eigentlich überhaupt inhaltlich überhaupt nicht weihnachtlich war. Ja. Und trotzdem ist am Ende was Tolles bei rausgekommen. Und ich glaube, so ist, wenn es gut werden will, dann braucht es häufig auch so einen Tick von dieser schrägen Komponente. Das ist, glaube ich, auch gerade das, was es gibt ja diese ganzen Castingshows, die sicherlich darauf setzen, dass da Leute dabei sind, die technisch ganz gut sind. Aber es kommt eigentlich nie jemand dabei raus, der wirklich erfolgreich ist. Oder ganz, ganz selten.
Selten,
ich, ja. Weil mit dieser Nivellierung, da stimmt dann zwar alles, aber irgendwie brauchen wir immer was, wo halt nicht alles stimmt, sondern irgendwo noch was Schräges
dabei. Klar. Ist. Heutzutage läuft das natürlich generell einfach anders. Da gibt es natürlich ganz andere Mechanismen. Die Technik hat sich entwickelt. Wir haben unser erstes Demo haben wir im Gemeindesaal der Feldkirche in Feldkirchen aufgezeichnet. Der Pfarrer wird sich heute noch ärgern, dass er uns das erlaubt hat. live durch ein Mischpult, was keiner bedienen konnte, in einen Kassettenrekorder rein. Und ich habe das Band noch zu Hause. Das klingt tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Also es klingt besser, als ich das in Erinnerung hatte, als ich das kürzlich mal digitalisiert habe. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, es gab viele tolle Bands und großartige Musiker und dafür, dass das halt Neuwied ist, also eine Kleinstadt. Ich will jetzt nicht sagen Provinz, sagen wir es einfach, Provinz.
Ja.
Ja, also vermeintliche Provinz und man denkt, naja, was soll denn da schon los sein? Aber dann, ich meine damit auch andere Musikrichtungen, um die ich mich gar nicht gekümmert habe. Mhm. Da gibt's Tarnfarbe, Toxoplasma, ganze Punkgeschichte, die wir damals, Korea Major, wo ich hatte Angst vor denen, weil ich gedacht habe, boah, die sind alles die Punks, böse, ja, was auch immer, die wollen uns was und das ist natürlich totaler Quatsch. Hammerhead, das sind alles Leute, die in ihren Metiers richtig gut sind und richtig erfolgreich sind. Und es gab halt zu dieser Zeit für mein Empfinden potenziell viel, viel, also viel mehr gute Bands und Musiker, als es das in anderen Städten gab.
Mhm.
Also auf die Einwohner gerechnet sozusagen.
Ja, ganz bestimmt.
Und das finde ich schon toll. Das hat uns halt beflügelt, als wir angefangen haben, Musik zu machen. Wir haben die schon als Vorbilder gesehen. Also wir standen da wie kleine Jungs, wir waren ja auch kleine Jungs. Gut, ich nicht, ich bin immer schon ziemlich lang gewesen, wurde noch relativ bald 2 Meter lang, aber wir haben die wirklich bewundert.
Mhm.
Na, und haben gesagt, das wollen wir auch. Und
haben uns einen Teil dazu beigetragen.
Ja, und dann wurden wir tatsächlich so auch ein kleiner Teil dieser Szene und das hat echt gut getan. Und hatten unser Gefolge sozusagen, selbst wenn das alles Freunde waren.
Ja.
Ja, aber wir haben keinen Gig vor 20 Leuten gespielt, da waren immer 200 da.
Gut, dann schreiten wir jetzt mal ein bisschen mit 7 Meilenstiefeln voran. Schülerband-Geschichten sind meistens ja irgendwann dann beendet, in der Regel, wenn es mit der Schule zu Ende geht. Damals gab es ja auch noch keine Möglichkeiten, irgendwie übers Internet oder so zusammenzuspielen. Von daher nehme ich mal an, dass das in deinem Fall dann auch so war, dass Sefford Beeblebrox dann oder Sefford wie sagst du?
Sefford Beeblebrox.
Beeblebrox. dass das irgendwann einfach nicht mehr weiterzuführen war. Vielleicht magst du dann mal ganz kurz, bevor wir jetzt auf das Revival dann eingehen, nochmal einen Abriss darüber geben, wie es dann für dich persönlich weiterging, weil du hast mir das im Vorfeld so schon mal ganz kurz angedeutet, aber das, wo du beruflich gelandet bist, war ja nicht unbedingt das, wo ursprünglich der Weg mal hingehen sollte, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich bin dann irgendwann, also die Band war halt irgendwann passé. Wir haben uns, glaube ich, auch, weil das ist echt lange her, ich glaube, wir haben uns tatsächlich so mehr oder weniger zerstritten oder wollten, ich glaube, zerstritten ist nicht das richtige Wort, wir wollten so eine andere Richtung. Da spielten auch Egos eine Rolle und Egos, wenn man sich noch nicht auskennt, ist immer eine ganz schwierige Sache.
Später wird das ja dann leichter, das merkt man ja bei den ganzen Rockbands, dass dicke Kumpels also, und
ich weiß noch, für mich war klar, ich bin der Sänger, ich muss die Texte machen. Und das akzeptiere ich auch nicht, wenn jemand anders auch nur eine Zeile machen will, was natürlich alles totaler Quatsch ist, aber damals habe ich das so gesehen und ein anderer hat halt gesagt, ich bin, was weiß ich, ich spiele ein Instrument, ich habe, mir kann keiner sagen, wie ich, welchen Ton ich weglassen soll oder sowas. Na, das, man lernt halt.
Der Schlagzeuger sagt, ich spiele den Rhythmus, aber so wie ich das will.
Genau, ne? Oder unser Schlagzeuger ist immer schneller geworden. Das war, der kam auch eher so aus der Punk.
So was habe ich ja noch nie gehört.
Na, das war also, und dann hast du eigentlich halt recht gehabt, wenn du ihm gesagt hast, du spielst zu schnell, aber hast dich nicht getraut, das zu sagen. Und der, na, ist auch egal. Auf jeden Fall, die Band war irgendwann passé. Es gab noch ein paar andere Bands in Neuwied für mich. So bis Ende der, ja, so bis 2000, glaube ich, habe ich noch, nachher auch wirklich, das, da waren echt gute Bands mit bei. Auch ein paar mit eigenen Sachen, einige durchaus erfolgreiche Coverbands, sage ich mal. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe studiert in Köln, ich habe Sozialpädagogik studiert. Auch ganz lange, damit ich auch möglichst viel lerne. Und
nein, ich ist ja halt in diesem Studiengang eher die Ausnahme. In der Regel sieht man das ja ziemlich straight durch.
Gell? Ja, das ist, nein, also ernsthaft, bei mir war es so diese alte Geschichte. Ich habe BAföG bekommen. Meine Eltern konnten mir natürlich auch nicht wahnsinnig viel dazugeben. Ich wollte denen auch nicht auf der Tasche hängen. Ich habe halt einfach immer gejobbt. Mhm. Na, und wenn du dann halt irgendwie, ich bin tatsächlich über Nacht LKW gefahren und so Sachen und dann habe ich aber in meiner grenzenlosen Naivität gedacht, wenn ich um 4 Uhr vom LKW steige, dann schaffe ich, ja klar, um 8 Uhr in der Jura-Vorlesung sein, Sozialrecht, ja das schaffe ich. Habe ich natürlich nicht geschafft. Na, und dann hängst du halt ein Semester dran und dann hast du die erste wirklich, ich war mal mit einer Französin zusammen 2 Jahre und ich bin dann immer zu der, die ist dann irgendwann zurück nach Frankreich, nach Südfrankreich getrampt, nach Aix-en-Provence. Ich hatte 50 Mark, um nach Südfrankreich zu. Das kannst du dir alles gar nicht vorstellen. So, und das hat mir natürlich unfassbar viel Zeit, hat mich natürlich unfassbar viel Zeit in meinem Leben gekostet. Und dann habe ich auch immer gemerkt, das ist gar nicht so meine Welt. Also ich weiß nicht, ich wäre wahrscheinlich durchaus ein guter Pädagoge, aber ich glaube, ich komme mit den anderen Pädagogen nicht so gut klar, die eigentlich immer nur so über ihre Probleme reden wollen. Das musste ich dann irgendwann einsehen, weil ich habe ja mit denen studiert und da sind einfach viele mit bei gewesen, die so, ja, was ist denn dein Problem? Ne, ich habe kein Problem. Ja, aber du kannst es doch sagen. Ja, aber ich habe kein Problem. Ja, komm, wir können doch reden. Ich habe kein Problem. Und dann habe ich gedacht, ey, wenn du das dein ganzes Leben lang machen musst, dann drehst du irgendwann durch. Und dann bin ich reingerutscht, das ist eine längere Geschichte, die muss man so gar nicht erzählen. Ich bin da reingerutscht, ich habe als Nebenjob Eintrittskarten für Fernsehshows verkauft. Das war am Anfang eher so lala, dann war ich bei einer anderen Firma, da war es besser. Und dann habe ich mal einen Typen gesehen, der im Fernsehstudio das Publikum angeheizt hat, einen sogenannten Warm-Upper. Und habe gesagt, das fand ich ganz cool eigentlich, habe gesagt, na, das kann ich auch.
Und das, wir sind jetzt in den frühen 90ern dann
wahrscheinlich. Wir sind so oder in den, ja, 90ern. Wir sind schon Ende der 90er eigentlich. Also dazwischen, also
als es in, die Zeit war studieren. Köln schon auch ein Zentrum für Privatfernsehen war.
Und genau. Na, also als in Köln dann noch 5 Daily Talkshows aufgezeichnet wurden, ja. Und alles Mögliche. Und dann sind wir jetzt Ende der 1999 war das, also fast auf den Tag, 25 Jahre her, habe ich mein erstes Warm-up gemacht. Da ist halt einer ausgefallen. Und dann hat mein damaliger Boss von diesem Ticketservice einer großen deutschen Produktionsfirma, der hat gesagt, naja, ich habe hier einen sitzen, kam so ein Rundruf, ist einer ausgefallen, ich habe hier einen sitzen, der macht das. Und dann bin ich da reingesprungen, war abends vorher feiern, war völlig verkatert, ungeduscht, unrasiert und stand abends vor 250 euphorisierten Frauen, die alle auf Kai Pflaume gewartet haben. Nur die Liebe zählt, hieß die Sendung. Es war ein großer Hype immer drum und stand dann da und hab die auf Vordermann gebracht sozusagen, habe die angeheizt und durchs Programm geführt. Ja, da mache ich die letzten 25 Jahre, mache ich kurz, seitdem mache ich das. Das entwickelt sich dann.
Hat von Anfang an, also der erste Auftritt hat dann schon funktioniert, obwohl du jetzt nicht dafür ausgebildet warst oder keine, die Tricks und Kniffe, von denen du hier vor unserem Gespräch schon den einen oder anderen verraten hast, die kanntest du noch nicht, aber du bist trotz verkaterter Situation durchgekommen.
Also ich hatte einen gewissen Vorteil. Ich kannte die Sendung. Ich war schon öfters im Studio gewesen, weil ich dann auch vor Ort so das Publikum geseatet habe, wie das Neudeutsch heißt. Und ich hatte zumindest mal so ganz grob eine Vorstellung. Kai Pflaume hat mir auch wirklich echt die Bälle zugespielt und hat mich super aufgefangen. Also ich werde es niemals vergessen, wie er dann nach der Sendung so sich beim Publikum verabschiedet und dann sagt hier übrigens der Marco, der hat es heute zum ersten Mal gemacht und dann haben wir wirklich alle geguckt, so was, echt? Und haben gejubelt und dann sagte die Produktion auch direkt mal, nächste Woche, wenn du Zeit und Lust hast, kannst du wiederkommen. Und da war ich am Anfang immer der Ersatzmann, wenn einer ausgefallen ist. Und dann kam die erste Produktion, die gesagt hat, ja hier, wir wollen den einen mit den langen Haaren, den finden wir gut, den wollen wir. Und dann habe ich mir das über die Jahre erarbeitet. Also man lernt das eigentlich bei Learning by Doing tatsächlich. Ja. Also das ist durchaus ein harter Weg. Und es gibt halt Dinge, ja, du kannst es halt nicht irgendwo lernen einfach. Es gibt Dinge, die musst du erfahren.
Aber da hat es sicherlich dann auch nicht geschadet, die Bühnenerfahrungen, die du halt vorher hier schon unter anderem mit Safford Bebelbrox gesammelt hattest und so, denn auch das ist ja, ich habe es neulich noch gehört, da gibt es Untersuchungen, für die meisten Menschen gibt es eigentlich, also es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es gibt so eine Umfrage, dass viele lieber sterben würden, als vor größerem Publikum alleine auf einer Bühne zu stehen.
Hör ich sehr oft. Das ist so ein berühmter Satz. Also ich könnte das ja überhaupt nicht, was du da machst. Und ich habe eine Geschichte, da kann ich dann auf Neuwied zurückkommen, ganz kurz, die ich tatsächlich öfters erzähle. Da habe ich auch eine Stand-up drauf. Also ich mache meinen Warm-up, muss man dazu sagen, schon mittlerweile wirklich als Stand-up-Comedy halt eigentlich. Ja. Und da, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich habe so ein paar Sachen, wo ich weiß, die kann ich jetzt rausholen, die zünden, aber ich mache ganz viel spontan. Das heißt, ich gehe auf Situationen ein und hau halt einen raus. Und manchmal krepiert das ein bisschen, oftmals passt es sehr gut und manchmal ist es halt wirklich der Brüller. So, und die Sachen merkst du dir dann und dann hast du wieder ein bisschen mehr in deinem Rucksack, was du irgendwann mal rausholen kannst. Und ich habe eine Geschichte, ich werde das natürlich oft gefragt, wie wird man Warm-Upper, weil das ist kein Ausbildungsberuf. Mhm. Dann erzähle ich halt immer, ja, bin zur Schule gegangen, Abitur gemacht, bla bla bla. Und es ist tatsächlich so gewesen, ich habe 20 Jahre Abiturfeier gehabt, glaube ich, war das. Und für meine alten Schulkameraden, die wussten, wow, das ist irgendwie beim Fernsehen. Weil dann und wann hat man mich auch mal irgendwie im Fernsehen gesehen. Und es gibt immer mal wieder so Backstage-Berichte oder Zeitungsartikel oder sowas. Es war schon so durchgesickert. Die wussten aber gar nicht, was macht der da.
Ja.
Für mich war klar, ich will mit alten Freunden ein Bier trinken. Ich habe keinen Bock auf mein Haus, mein Auto, mein Garten, diese ganze Scheiße, wer wie viel Kohle hat und sowas, interessiert mich nicht. Weil das macht einen Menschen ja nicht aus. Wichtig ist, dass du gesund bist, dass du gut gelaunt bist und dass du nett zu anderen Menschen bist. So, das sind so meine Ideale im Leben. Und wenn ich natürlich will ich über die Runden kommen, aber ich brauche kein Porsche oder irgendetwas. Und selbst wenn ich einen hätte.
Doch einen wenigstens.
Ja, Ich hab teure Fahrräder stattdessen. Nein, aber ich muss nicht mit alten Freunden, hey, guck mal Leute, hier, ich habe auch irgendwelche Dinge, ich kann auch was weiß ich über meinen, habe ich ja gerade schon erwähnt, über meine Schallplattensammlung, das sind ja auch Werte dann sogar. Aber ich muss ja nicht auf so eine Feier gehen, um zu sagen, hier Leute, ey, 20 Jahre, ey, wisst ihr, was ich hier alles habe? Interessiert mich einfach nicht. Ja. So, das heißt, für mich war klar, dieser ganze Quatsch, ich habe natürlich mit prominenten Menschen zu tun und mit Showgeschäft und arbeite natürlich auch bei Veranstaltungen, wo andere Leute sich ein Ticket für kaufen oder gerne eins kaufen würden, wenn sie es dann könnten, weil das immer alles bis unter die Decke ausgebucht ist. Für mich war klar, du wirst da nicht irgendwie von erzählen, du wirst da auch schon gar nicht mit angeben, das ist eh nicht mein Ding. Wenn dich keiner fragt, dann, ich will mit alten Freunden ein Bier trinken, Punkt. Lass mal alte Geschichten erzählen. So, das heißt, ich kam da rein, Herbert Fähring, gegenüber vom WAG, der Herbert, die Kneipe, Fährings Gaststätte, Gasthaus. Und alle guckten mich an, oh, da ist er. Ich habe das gemerkt. Also das wirklich, da ist er. Oi, oi, oi. Und für mich war klar, ich sag nichts. Wenn mich einer fragt, von mir aus, aber ich werde nichts sagen. Das heißt, ich habe mit alten Freunden Bier getrunken. Das war super, es war ein total geiler Abend. Und dann kam mein alter Deutschlehrer, Herr Heinzen, zu dem ich eigentlich immer ein gutes Verhältnis auch hatte. Nicht alle in unserem Jahrgang, das weiß ich noch, aber ich kam mit dem immer gut aus, hatte auch immer eine 2 in Deutsch irgendwie. Und ich fand den ganz in Ordnung. Der kam dann irgendwann nachts um 1:30, hatte schon so ein bisschen Rotwein getrunken, 1 bis 2 Flaschen bestimmt, und fragte, sag mal Marco, was machst du da eigentlich beim RTL? Und dann merkte ich, wie alle Schulkameraden so, oh, er redet. Also die Gespräche verstummten, Ohren wurden gespitzt, er sagt was, er redet jetzt. Und dann habe ich halt einfach nur gesagt, Herr Heinzen, ich mache nichts anderes als früher, ich sitze nur nicht mehr in der letzten Reihe dabei. Du bist der Pausenclown, ja. Und das Schöne fand ich, weil ich bin der Auffassung, Menschen ändern sich nicht sonderlich, Charaktere ändern sich nicht sonderlich. Wenn du mit 20 oder mit 18 ein Idiot warst, dann bist du mit 53 auch noch ein Idiot. Wenn du mit 18 ein lustiger Typ gewesen bist, dann bist du mit 53, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du dann auch noch ein lustiger Typ bist. So, und alle in diesem Raum wussten sofort, was mein Beruf ist. Sie wussten, was mein Job ist. Ja, der Marc unterhält die Leute. Das hat er ja früher auch immer gemacht. Mhm. Ich war halt schon so der Klassenclown, aber halt nicht derjenige, der den Unterricht stört und allen auf die Nerven geht, sondern wenn vorne einer ein bisschen dummes Zeug erzählt, habe ich das Ganze ein bisschen satirisch kommentiert.
Ja.
So. Und es war allen klar, was ich mache. Und das fand ich super. Dann konnten wir zurück, wir konnten dem Herbert sagen, zapf noch ein paar Biere und da weitermachen, wo wir dann 5 Minuten vorher aufgehört hatten und mussten uns nicht mit diesem ganzen Quatsch beschäftigen, sondern über alte Zeiten reden.
Ja, und ein paar Rotweine konnte er dann auch noch zapfen. Ja.
Genau.
Ja. Tja, also wenn ich das so höre, dann hätte mein Leben möglicherweise auch anders geendet, wenn ich damals in Köln statt in Stuttgart studiert hätte. Ich glaube, das Potenzial wäre möglicherweise auch da gewesen. Zumindest ja, das, womit ich mich in der Schule beschäftigt habe, ähnelt zumindest zu wesentlichen Teilen dem, was du gemacht hast. Und Highlights waren eigentlich immer die Stunden, wenn was ausgefallen ist, weil die mussten ja auch irgendwie überbrückt werden. Und dann hieß es immer, Rainer, kannst du bitte nochmal Lehrer imitieren? Und ja, und auch das so. Ich habe dann mich halt nicht gescheut, so ich habe das gemacht. Zum Glück kam nie einer derjenigen, die imitiert wurden, in dem Moment rein.
Ja.
Dann sind wir in der Gegenwart angelangt und es macht den Eindruck, dass du das, was du da tust, mit viel Freude und Begeisterung und Überzeugung machst, oder?
Ich mache das tatsächlich mit sehr viel Freude. Also ich bereite Menschen ja Freude. Also man muss sich das so vorstellen, ich bin der Anheizer des Publikums, was ich ein ganz schlimmes Wort finde. Die Leute denken halt, ja, da kommt jetzt bestimmt so ein Ballermann-Typ raus, so ein überdrehter, smarter, den man auch nach 5 Minuten hasst. Und dann kommt da halt einer raus, der auch manchmal stelle ich mir einfach auf die Bühne und guck halt, was passiert. Und ich gebe den Leuten halt mit, du kannst ein normaler, guter Mensch sein und trotzdem auf einer Bühne stehen und die Leute unterhalten. Mhm. Das ist eigentlich völlig egal, wie du aussiehst. Ich bin 2 Meter groß, ich habe lange Haare, die langsam auch echt dünn werden. Obendrauf, warte mal, mit 53 ist das einfach so. So, und da muss ich mich aber nicht für schämen und ich kann so halt auf einer Bühne stehen und auch auf einer großen Bühne und ich habe auch, da gebe ich jetzt mal an, also ich habe dann wirklich Eurovision Song Contest und ein paar Mal im Olympiastadion ausverkauft und stand da wirklich alleine auf der Bühne und habe durchs Programm geführt und moderiert und habe dann irgendwie ein paar Mal gedacht, ey, 1986 hast du im WRG in der Aula gestanden und hattest irgendwie totale Pippi in der Buchse und warst völlig schüchtern letztendlich. Und jetzt stehst du hier vor fast 70.000 Leuten. Das ist schon irre, aber das ist der Grundstock gewesen tatsächlich. Ja. Da fing das an, diese Erfahrung, wie das auf einer Bühne halt ist. Ne? Und ich mache das jetzt seit einem Vierteljahrhundert. Ich habe immer als Ziel, dass die Menschen, die dann in so einem Studio zu Gast sind, nach Hause gehen und sagen, wir hatten einen schönen Abend und der Typ, der da vorher rausgekommen ist oder der die Werbepause überbrückt hat, ey, den fanden wir auch richtig gut. Und dann freue ich mich, den Leuten was mit nach Hause zu geben und freue mich auch immer total, wenn mich mal Leute erkennen, mal ansprechen und sagen, bist du nicht der? Passiert tatsächlich oft genug, weil ich jetzt auch nicht gerade unauffällig bin. Und wenn sie das dann machen, dann ist das ja so, dass sie würden es ja nicht machen, wenn sie es doof gefunden hätten. Also es ist schon, ich finde es ein schönes Leben.
Tja. Jetzt habe ich ein dramaturgisches Problem. Das, jetzt müsste man eigentlich nach diesen Sätzen hier aufhören. Jetzt haben wir nur ein Thema bisher noch vergessen.
Dann machen wir einen Appendix rein.
Ja, also am Anfang, ich wollte ja schon fast hingesteuert haben, aber jetzt haben wir es
ja, ich hab's gemerkt, ich, ja.
geschickt und erfolgreich uns über eine Stunde lang drumherum gedrückt. Es gibt ja einen Anlass dafür, dass wir jetzt hier endlich bei Peter Dümmler bei Merlin Sound in Neuwied-Heddesdorf im Studio sitzen. Und ich hoffe, dass alle Leute, die diese Folge hier hören, auch merken werden, das klingt einfach noch mal ein bisschen toller und ich bin auch besonders froh. Ich habe nämlich das Mikro mit Beleuchtung, was noch toller klingt.
Ja, dafür habe ich das Alfred E. Neumann Mikrofon.
Ja, du hast so ein olles Ding, was eigentlich Peter aus dem Müll gefischt hat. Ja,
damit hat er meine Mülltonne abgenommen tatsächlich, hat er mir erzählt.
Jetzt haben wir, also eleganter geht's ja.
Besser geht's nicht, oder? Professionell, gelernt ist gelernt.
Ja, also jetzt hau ihn raus.
Warum ja, sitzen wir denn überhaupt hier? Ich hau's jetzt einfach raus. Es ist also von dem Moment, wo wir das jetzt aufnehmen, ist morgen der große Tag. Wir haben den Mülltonnenblues neu aufgenommen. Also tatsächlich unseren allerersten Song von 1986. Was wirklich auf den Konzerten auch nachher mal das letzte Lied war und was von unseren Fans, unseren Freunden immer gefeiert wurde. Es gibt echt Aufnahmen, wo ich dann immer die Ansage, ja, der Mülltonnenblues, und dann hörst du immer so einen Jubelschrei noch. Das ist komplett irre, weil also ich habe viele von den Jungs von damals wirklich aus den Augen verloren. Ich bin in Neuwied immer mal wieder gewesen, aber nicht mehr so wahnsinnig oft, dadurch, dass ich auch keine Familie mehr hier habe. Meine Mutter ist schon lange verstorben, mein Vater wohnt nicht mehr hier. Und da war ich zu den Abi-Treffen natürlich immer gewesen. Aber ich habe mit Neuwied nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun. Und wie das so ist, die Wege gehen auseinander. Wir hatten es ja vorhin, man geht zum Studieren irgendwo hin. Also so haben sich die Leute auch alle irgendwie ein bisschen verloren. Und dann kam mein Freund Martin Renzler, der also den Mülltonnenblues geschrieben hat. Da gab es eine Nachfolgeband, Thin Man, die gibt's auch noch so als, sag mal, lockeres Projekt. Dass die gehen so alle paar Jahre mal zum Peter ins Studio und nehmen ein paar Songs auf. Die haben
aber ohne dich normalerweise.
Ohne mich, ja, da hatte ich nichts mit zu tun. Das war also wirklich eine Nachfolgeband. So, und Martin hat, als die Corona-Pandemie kam, so die ersten Lockdowns, wir hatten wieder so locker Kontakt, immer so jedes Jahr mal irgendwie mal eine E-Mail geschrieben oder sowas, haben uns auch mal, er wohnt in Overath mittlerweile im Bergischen Land, ich wohnte noch in Köln, ich wohne jetzt auch im Bergischen Land, tatsächlich 10 Kilometer von ihm entfernt, in Much, einem kleinen Dorf. Und wir hatten uns so ein, zwei Mal auch gesehen und dann hat er eine Rundmail geschrieben an so ein paar alte Leute, wo auch der Peter mit dabei war, als alter Freund, der auch immer wieder mit Projekten, entweder hat er gemischt oder wir haben auch ein paar Mal zusammen auf Bühnen gestanden.
Ja, das kann er ja auch alles
ja, ein bisschen. Ne? Also, Peter ist übrigens auch einer, wo ich den Frank jetzt vorhin so hochgelobt hatte. Peter war natürlich das Pendant an der Gitarre. Also er hat ja auch allen Leuten, die ich kannte, damals Gitarrenunterricht gegeben und macht das auch heute noch, soweit ich weiß. Also ist auch großartig, ihn da im Boot zu haben. Und Martin hat, was ganz viele Menschen gemacht haben im Zuge dieser Corona-Pandemie, gesagt, ey komm, wir machen Videokonferenz. Was soll ich sagen? Der Volker, unser alter Schlagzeuger, der lebt mittlerweile in Neuseeland. Deswegen haben wir das um 22 Uhr abends gemacht. Dann hat der nämlich 8 Uhr morgens. Dann haben wir Bier getrunken. Dann hat er Kaffee getrunken. Und dann haben wir über alte Zeiten gequatscht. Und dann waren halt der Andi, der Gitarrist, mit bei. Peter war mit dabei, Christoph, der andere Gitarrist und noch ein paar andere Kumpels von uns. Und dann hingen wir dann teilweise mal mit 8 Leuten, mit 9 Leuten, manchmal auch nur zu dritt und haben uns einmal die Woche freitagsabends in der Videokonferenz unterhalten und dabei eingetrunken. So, und also zu diesen harten Lockdown-Zeiten, sag ich mal. Und dann kam auf einmal diese Idee auf, wir nehmen den Mülltonnenblues neu auf. So, was jetzt generell erstmal eine bescheuerte Idee ist, weil der Song ist jetzt, ich meine, der Titel sagt alles, ist keine so eine große Kunst, aber für uns hängt da einfach eine unfassbare Nostalgie dran, weil diese Vorbilder, die wir hatten, diese anderen Musiker, Neuwieder Musiker, die für uns halt echt große Nummern waren und wir haben unseren ersten eigenen Song gehabt, so, und das ist jetzt vielleicht nicht der sinnvollste Text, aber es ist unser erster eigener Song. Das vergisst du nicht. Das ist genau wie die erste Liebe oder was auch immer. Es gibt Dinge, die vergisst man nicht. Und so kam also Martin mit der Idee, wir nehmen den Mülltonnenblues neu auf. Und Ich habe dann auch gesagt, ja, können wir machen. Ich habe mir gedacht, ja komm, da wird sowieso nichts. Das ist so eine Geschichte, wo du so sagst, ja, machen wir. Und dann verläuft das alles im Sande. Bis dann irgendwann dieses Facebook-Posting von Peter Dümmler kam, aus diesem Raum, wo er vom Tino Moskop, das ist ein Profi-Schlagzeuger auch, der in ganz vielen verschiedenen Formationen spielt und noch Unterricht gibt und sowas, der halt auch bei Thin Man, bei der Nachfolgeband, spielt. Naja, aber dass Peter dieses Foto gepostet hat, dass er heute eine Mülltonne abnimmt, mit dem Mikrofon, in das ich gerade spreche wahrscheinlich, und hier ein Schlagzeug aufgebaut hat. Und hier die Basisspur, nämlich das Schlagzeug, für den Mülltonnenblues aufgenommen hat. Und dann wussten wir, jetzt gibt's kein Zurück mehr, weil das ist natürlich klar, der Peter muss auch bezahlt werden, ob er das will oder nicht, der Peter wird bezahlt. Das heißt, war schon klar, hat Martin auch direkt gesagt, das ist Geld, was wir jetzt hier investieren und jetzt läuft die Sache. Und dann lange Rede, kurzer Sinn, hat jeder, das unterscheidet natürlich die heutige Zeit von der damaligen Zeit, in seinem Heimstudio. Das heißt bei mir konkret mit einem halbwegs vernünftigen Großmembran-Mikrofon im Büro, das ist bei mir im Keller, neben dem Heizungskeller, habe ich meinen Gesang aufgenommen. Ich musste immer unterbrechen, wenn die Heizung anlief, weil man hätte das auf der Aufnahme gehört und ich wollte dem Peter das rausfiltern, nicht so zwingend zumuten. Und dann hat Martin den Bass bei sich zu Hause aufgenommen und Andis Gitarren und dann nahm das so eine lockere Form. Das hat ehrlich gesagt ziemlich lang gedauert, weil wir kamen nicht in die Puschen. Ich habe dem Martin immer gesagt, du musst den Leuten eine Frist setzen. Und wir wollten halt alle dabei haben.
Ja.
So, und da gab es mehrere Probleme. Zum einer lebt in Neuseeland. Kriegen wir den aktiviert? Den hatten wir dann im Videochat. Der spielt aber gar kein Schlagzeug mehr. Spielt aber Bass und Gitarre und so diverse Sachen. Naja, aber kannst du heutzutage ja Dateien halt drüber schicken. Ja. So, und dann hatten wir ja noch den Frank Löhr gehabt, der mittlerweile Musikprofessor ist. Und lest euch das auf Wikipedia mal durch, was der alles macht. Also wirklich dann Tourneen mit Klassik-Weltstars und dirigieren in der Elbphilharmonie oder sowas. Also schon wirklich eine große Nummer, das muss man so sagen. Freue ich mich auch total drüber. Habe ich mich in den letzten Jahren, ich habe das immer ein bisschen verfolgt, was macht der Frank? Fand ich immer geil. Da habe ich gesagt, wir müssen den Frank fragen. Also das geht ja jetzt nicht, dass wir ihn nicht zumindest fragen.
Ja.
So, und dann hat Frank halt irgendwie echt viel zu tun gehabt, aber er hat signalisiert, generell bin ich da schon dabei. Es kam halt alles nicht in die Pötte. Und dann habe ich zu Martin gesagt, wir brauchen eine Deadline. Und was soll ich sagen? Also wir hatten dann so den Notfallplan, weil dieser allererste Schlagzeuger, der Enno, der spielt mittlerweile wunderbar Klavier, hat mit dem Peter auch in vielen tollen Bands gespielt, bei Herr Müller hat er mitgespielt, oder Passi und die Passagiere, wem das noch was sagt. Zurzeit ein tolles Duo mit Manuela Burkhardt, Weichspieler, die so mit Klaviergesang Sachen covern, aber wirklich neu interpretieren, das machen die ganz wunderbar. Dann haben wir halt einen Enno gefragt, würdest du Klavier spielen? Und der hat uns zwei Tage später eine Orgelspur und eine Pianospur geschickt. Und wir wussten, okay, wir haben jetzt auf jeden Fall was man zusammensetzen kann. Und einen Tag vor Redaktionsschluss haben wir aus Hamburg eine Pianospur gekriegt, die, also ja, was soll ich sagen, wenn man sich die anhört und ich habe die ja als einzelne Spur, also Frank hat sich halt ans Klavier gesetzt, wahrscheinlich hat er es in einem Take runtergerotzt, vermute ich jetzt einfach mal. Da sind halt Reminiszenzen drin, auch so ganz verspielt. Also ich höre da so ein bisschen tatsächlich dieses Locomotive Breath Intro, also in so einer verspielten Dings-Sache halt raus. Also wenn man es weiß, dann hört man das raus. Er hat uns was geschickt. Und dann haben wir eine Percussion-Spur aus Neuseeland bekommen. Und ich habe im Heizungskeller noch mal eine zweite und eine dritte Stimme eingesungen und habe gedacht, keine Ahnung, ob das gut ist, aber der Peter wird schon irgendwas draus mischen können oder sonst macht es halt weg. Und hat gar nichts zu gesagt. Das hieß für mich, war in Ordnung. Naja, und der Höhepunkt war, ich habe ja gerade erzählt, was mein Beruf ist. Also ich stehe halt jeden Tag vor Menschen in Fernsehstudios. Ich habe ein Publikum der ultimativen Chartshow auf RTL diese Geschichte erzählt. Wir nehmen unseren ersten Song neu auf. Und habe denen gesagt, ich brauche euch jetzt, denn ich möchte, dass ihr einen Chor dazu singt. Das Problem war, ich konnte ihnen gar nichts vorspielen. Es gab jetzt nichts, was ich denen vorspielen konnte. Ich habe es okay gehabt von unserer Chefredakteurin, die sagte, ja klar, kannst du machen. Habe mit den Jungs aus der Tonregie gesprochen. Ja klar, wir machen in der Aufnahme überhaupt kein Thema. Für dich machen wir das, machen wir gerne. Und dann habe ich denen vorgesungen, was sie atonal im Prinzip reinrufen sollen. Ad libs wäre das Fachwort wahrscheinlich. Und das haben sie gemacht. Das heißt, wir saßen irgendwann hier beim Peter in der Regie und haben also diese ganzen zusammengewürfelten Tonspuren aus wortwörtlich, buchstäblich aller Welt den bärtigen Maestro zusammenmischen lassen und hatten tatsächlich ein Publikum einer RTL-Fernsehshow, was da Chöre reingesungen hat. Mhm. Und wenn ich mir das anhöre, und ich habe es in den letzten Tagen, weil ich noch einen Videoclip geschnitten habe, sehr, sehr oft gehört, muss ich sagen, das ist echt lustig. Das wird der Nummer gerecht.
Ja.
Und um diese sehr lange Ausführung da zum Punkt zu bringen, also wir haben tatsächlich nach 38 Jahren, der Begriff wird überstrapaziert, aber ich benutze ihn in dem Sinne tatsächlich mal, wir haben einen Kultsong ins 21. Jahrhundert gebracht. Und wir sind ein bisschen stolz drauf und das Wichtigste ist, wir hatten unfassbar viel Spaß dabei.
Ja, und das, finde ich, hört man der Nummer auch an. Also ich gehöre zu dem kleinen privilegierten Kreis, der sie schon ein bisschen vor der Veröffentlichung hat hören dürfen. Und da kommt eine ganze Menge zusammen. Also wenn es einen Kritikpunkt gibt, ihr habt halt den Text nicht überarbeitet, dem merkt man noch ganz deutlich an, dass er ja von 14-, 15-, 16-Jährigen verfasst wurde, die sich zum ersten Mal probieren. Aber ja, alles andere ist dann schon ordentlich aufgebohrt und ja, macht, wie du richtig sagst, macht einfach Spaß. Und ich glaube, es lohnt sich tatsächlich da auch mal ganz genau und präzise zuzuhören. Und ja, wir nehmen heute hier auf am 11. Januar 2024. Und vielleicht sagst du noch kurz was zur Veröffentlichung.
Ja, die Veröffentlichung ist am 12. Januar 2024 um 11.42 Uhr.
Alles nicht ganz zufällig.
Das ist natürlich nicht zufällig. Wenn ihr vorhin zugehört habt, dann wisst ihr, Zaffer Bebelbrox hieß die Band. Das offizielle Projekt heißt jetzt Thin Man featuring Zaffer Bebelbrox. Wir haben natürlich einfach die 11.42 Uhr ausgewählt, weil das zum Anhalter passt, zu der Trilogie in fünf Bänden. Wichtig ist für uns tatsächlich, das ist ein reines Spaßprojekt. Wir haben lange überlegt, wie bringen wir das unters Volk. Für uns war klar, da soll keiner Geld dran verdienen, außer diejenigen, die wir gebucht haben und auch bezahlen wollen. Aber wir werden den Song nicht verkaufen in dem Sinne. Es gab so verschiedene Pläne. Letztendlich stellen wir das alles auf eine Website, www.mülltonnenblues.de. Da gibt's einen Videoclip.
Also den Link gibt's auch dann in den Shownotes.
Ein YouTube-Clip, schaut euch das an. Und da gibt es dann noch einen Link zu einer Download-Datei. Die kann man sich kostenlos runterladen. Unser Lohn ist tatsächlich einfach Kommentare. Also wir freuen uns, wenn nachher halt irgendwo steht, 1000 Menschen haben den Mülltonnenblues gehört und ein paar Leute haben irgendwo kommentiert, ob das jetzt bei YouTube ist oder Instagram oder bei Jamendo, wo denn die Audiodateien liegen werden. Einfach ein Kommentar, ey, Jungs, geil, ich weiß noch damals, ich stand in meiner ersten Reihe oder ich fand euch damals schon scheiße, aber ihr seid nette Jungs, irgendwie sowas, das ist unser Lohn. Ja. Wenn einer meint, wir haben auch überlegt, ob wir Spotify machen sollen, und haben uns dann aber dagegen entschieden, weil wir alle der Meinung sind, dass Spotify kleine Künstler ausnimmt und, wie soll ich das sagen, unterjocht fast schon. Und dass wir das nicht unterstützen wollen, auch nicht mit einem Spaßprojekt. Und deswegen haben wir dann einen anderen Weg gefunden, das unter das Volk zu bringen. Und wie gesagt, wir wollen und müssen da nichts dran verdienen. Wenn einer meint, er müsste er will dafür irgendetwas geben, dann soll er sich einen schönen sozialen Zweck aussuchen seiner Wahl. Soll da einen Euro oder einen Fünfer oder einen Zehner hinschicken und kann uns das ja gerne erzählen.
Und jetzt mal gesetzt den Fall. Also du sagst, der liebste Lohn wären dann Kommentare, selbst negative hast du ja willkommen geheißen. Wenn jetzt in diesen Kommentaren tausendfach die Aufforderung drinstehen sollte, dass man doch gerne den Mülltonnenblues dann auch nochmal live auf einer Bühne in Neuwied sehen und hören möchte, Haben die irgendeine Aussicht auf Erfolg oder habt ihr mit dem Thema abgeschlossen? Tourt ihr nicht mehr?
Nee, das ist vollkommen klar. Also wir sind nur bereit, live zu spielen als Headliner des Rotmacher Open Airs. Und nein, ernsthaft. Eigentlich natürlich nicht. Es ist natürlich nicht so angelegt, das live auf eine Bühne zu bringen. Zum einen, ich meine, ich muss auch dazu sagen, wir haben nur einen Song. Also du musst jetzt...
Naja, Rockin' All Over the World kriegt er vielleicht auch nochmal.
Ja, hin, man oder? Könnte jetzt natürlich noch... ich würde aber auf der anderen Seite sagen, es ist auch schon schwierig, die Leute beisammen zusammenzukriegen. Da müsste man ja auch tatsächlich proben, weil ich das würde schon halt irgendwie gehen, mal ein, zwei Tage proben. Aber naja, wie das so ist, also der Tino ist Profi-Trommler, ich bin freiberuflicher Künstler, dann hast du Familienväter, Lehrer, einer in Neuseeland, alles möglich. Also es ist auch schon schwierig, da überhaupt Termine zu finden. Auf der anderen Seite, wenn jetzt wirklich ernsthaft jemand der Meinung ist, wir haben hier irgendwo ein Konzert, ich glaube halt nicht, dass wegen uns wir das Heimathaus vollkriegen oder sowas, aber wenn jetzt irgendwo ein Konzert ist, wo die sagen, wir haben sowieso einen Gig, voll der kommen, die Nummer spielen, der Martin soll das entscheiden. Das ist ja der Mann, der den Song geschrieben hat und der ist ja auch der Boss. Das hätte ich jetzt vor 38 Jahren wahrscheinlich nicht gesagt, weil mein Ego da ein anderes war, aber jetzt sage ich einfach, der Martin soll das entscheiden. Martin, entscheide du das. Mhm.
Gut, wir werden es sehen. Jetzt wären wir tendenziell schon wieder am Ende, aber möchte nicht versäumen, noch einmal darauf hinzuweisen. Ich glaube, der Name ist heute häufiger gefallen als bisher in jeder anderen Episode. Aber ganz großer Dank wieder an Peter Dümmler, der dafür sorgen wird, dass das hier pünktlich erscheint.
Muss ich noch kurz was
sagen? Stimmt, ich habe was vergessen. Das habe ich erst jetzt gelernt.
Ja, der heißt Peter Dixie Dümmler. Das ist ganz wichtig.
Ja, also das wird möglicherweise, ich muss das nachher mit ihm abklären, ob, wenn ich das zukünftig dann auch immer hier mit unterbringe, ob er dann weiterhin bereit ist,
das glaube ich nicht,
Podcast zu mischen. Ansonsten möglicherweise wird es dann morgen doch nicht pünktlich veröffentlicht, weil er noch die ganzen Dixies hier rausschneiden muss. Aber auch das kann er und schafft er. Also wie immer ganz großer Dank und großes Kompliment an Peter Dümmler dafür, dass er dafür sorgt, dass jeder und Ferscht einer der bestklingendsten Podcasts dieser Republik zumindest.
Und der Mülltonn Blues auch. Der Mülltonn Blues ist auch einer der bestklingendsten Blues-Aufnahmen der Welt.
Nichtsdestotrotz jetzt nochmal als Appendix ganz hinten dran, weil um diese Frage kommt bei jeder und Ferscht. Ja, einer ist bisher rumgekommen, da musste ich es dann hinterher auch in die Shownotes packen, aber ich will das nie wieder vergessen. Du als hergereister und dann später wieder weggezogener und heute gelegentlicher Besucher hast doch nichtsdestotrotz bestimmt auch einen persönlichen Lieblingsort hier in Neuwied oder Umgebung.
Oh, das ist echt schwierig. Persönlichen Lieblingsort. Mir fallen verschiedene ein. Also das Lappeloch gibt's ja nicht mehr. Das hat mich natürlich geprägt. Das gibt's auch nicht mehr, soweit ich weiß. Das Waldschwimmbad in hier Hüllenberg.
Feldkirchen.
Ja. Oben.
Also nicht in dem da Sinne, ist jetzt so ein Wasserpark halt und auch bei dem ist nicht klar, ob es ihn im nächsten Jahr wieder noch geben
wird. Wir sind da nachts immer über den Zaun geklettert, jetzt kann ich das sagen, ist auch schon 30 Jahre her, ist verjährt. Also ein Lieblingsplatz in dem Sinne nicht. Ich bin im Sommer sehr ausführlich hier gewesen, weil also Sommer 23, weil wir Abiturtreffen hatten, 33 Jahre, weil 30 Jahre ist ausgefallen wegen Corona. Und bin wirklich sehr ausführlich durch die Gegend gelaufen und habe mir Neuwied einmal von A bis Z angeguckt. Und habe übrigens einige sehr, sehr schöne Ecken gefunden. Ich habe einige Ecken gefunden, wo ich gedacht habe, Gott, was ist hier los? Räumt mal auf. Aber auch ein paar sehr, sehr schöne Ecken. Und ich saß ganz ehrlich, das ist total kitschig, aber mir ist dann aufgefallen, ich bin dann über den Deich gegangen, der wurde da gerade renoviert irgendwie. Ich bin trotzdem so durch die Baustelle einfach mal durch an diesem Bürgermeisterdenkmal und habe dann auf die Brücke geguckt, wo du dann links im Anschnitt den Pegelturm siehst. Das ist ein kitschiges Motiv, aber ist vielleicht auch jetzt nicht ein Lieblingsort zum Verweilen, aber ich finde es tatsächlich schön. Neuwied ist nie meine richtige Heimat gewesen, das muss ich ganz offen sagen. Aber wenn ich das sehe, dann weiß ich, da hast du einen sehr, sehr wichtigen Teil deines Lebens verbracht.
Tja, also jetzt brauchen wir, glaube ich, auch keinen Appendix mehr. Das waren noch ein paar nette Komplimente hier auch in die Deichstadt. Marco, vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung.
Und ich hoffe, dass wir mit dieser Episode von Jeder und Verscht viele von den Leuten erreichen, die sich an eure damaligen Konzerte erinnern und die vielleicht auch sonst noch die ein oder andere Erinnerung damit wieder geweckt bekommen, was hier früher mal so alles los war. Und ein bisschen was ist heute auch noch los. Also wenn die Leute immer nur darüber meckern, wie du vorhin sagtest. Wenn man gut hinguckt, ja, man sieht Hässliches, aber man sieht durchaus auch Schönes. Und man kann auch heute noch Schönes hören. Das soll es gewesen sein. Möglicherweise, wenn ich hier auf die Uhr gucke, haben wir einen neuen Rekord aufgestellt. Und ja, nochmal vielen, vielen Dank. Und es geht auch schon bald weiter, aber für heute lautet es wie immer: Tschö, Sölte Klaasensreiner.
Tschüss. Wir kennen eine Erjob, wo wären wir um den Kopf? Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns ist keiner der Erste. Ob der Dünnste oder der Fette, bei uns ist jeder der Erste.